Möchte ich auch ganz herzlich begrüßen an diesem Pfingstsonntag. Und ja, ich hoffe, dass wir heute einen gesegneten Sonntag erleben dürfen, wo der Herr in unserer Mitte ist. Pfingstsonntag, Pfingsten, das Fest, also wir erinnern uns daran, dass Gott seinen Heiligen Geist ausgegossen hat, wie es heißt, über alles Fleisch. Also Menschen jeglicher, wie sagt man denn da, große, kleine, Männer, Frauen, junge, alte, alle, auf alle, die sich Gott untergeordnet haben, auf die hat Gott seinen Heiligen Geist ausgegossen. Nicht nur wie im Alten Testament so vereinzelt, dass er einzelne Menschen mit dem Heiligen Geist berührt hätte, nein, Gott hat seinen Heiligen Geist ausgegossen. Jesus ist gestorben am Karfreitag am Kreuz. Er ist auferstanden am Ostersonntag. Er ist 40 Tage später in den Himmel aufgefahren, um zur Rechten Gottes Platz zu nehmen. Wir lesen dann oder wir beten im Glaubensbekenntnis, von dort wieder kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Und dann war eine Zeit von 10 Tagen, in denen sozusagen die Jünger wirklich allein waren. Jesus war weg, der Heilige Geist war noch nicht da. Sie haben 10 Tage gebetet und dann am 50. Tag kam dann der Heilige Geist. Und Jesus hat den Jüngern das vorhergesagt, dass er den Geist senden wird. Und es ist eigentlich spannend, wenn wir in Johannes Evangelium Kapitel 14 lesen, da sagt Jesus, ich komme zu euch. Ich lasse euch nicht alleine. Ich komme zu euch. Und das tut er in der Gestalt, in der Person des Heiligen Geistes. Ich möchte in der heutigen Predigt nicht das ganze Pfingstereignis Revue passieren lassen, sondern vielmehr dann im Laufe der Predigt eine praktische Anwendung bringen, was es bedeutet, dass Gott den Heiligen Geist ausgegossen hat. Was bedeutet es für uns, dass die Ausgießung des Heiligen Geistes stattgefunden hat? Wir sind in der Predigtserie zum Philipperbrief, freut euch im Herrn. Und heute wollen wir den Schwerpunkt betrachten, Christus, meine Festigkeit, und auch dann sehen, welche Rolle der Heilige Geist darin spielt. Letzten Sonntag war der Schwerpunkt Christus mein ganzer Stolz. Paulus hat gesagt, ich rühme mich in Jesus Christus. Ich rühme mich, weil ich Jesus habe. Das ist der Grund für meinen Stolz. Wenn ich einmal, sagt Paulus sozusagen, wenn ich einmal vor Gott stehen werde, vor dem Richterstuhl, worauf wird er dann verweisen? Was ist sein Ruhm? Was hat er geleistet, damit er vor Gott bestehen kann? Und Paulus sagt, ich rühme mich nur Jesu Christi. Das ist es, was ich vorweisen kann. Und das war interessant. Ich habe im Laufe der Woche das Gespräch gehabt und da kam im Laufe des Gesprächs der Gedanke auf, dass wir Christen in gewisser Weise ein falsches Leistungsdenken haben. Dass wir glauben, wir müssen machen, wir müssen uns abrackern, um uns vor Gott angenehm zu machen. Und Paulus sagt, nein. Alles, was ich menschlich geleistet habe, das erachte ich für Verlust. Und er sagt dann sogar für Dreck, weil es in keiner Relation steht zu dem, was Jesus für ihn geleistet hat. Und in diesem Werk Jesu dürfen wir ruhen. Und die Frage war am letzten Sonntag, wer oder was ist unser Ruhm? Was ist unser Stolz? Wovon sind wir begeistert und was werden wir Gott vorweisen, wenn wir vor dem Richterstuhl stehen? Paulus hat also in den Versen davor, und ich habe ja letzten Sonntag mehr oder minder mittendrin im Gedankengang den Text unterbrochen, weil er sonst zu lange geworden wäre, Aber die letzten Gedanken, die Paulus hatte, waren die, dass er sagt, ich möchte Christus gewinnen. Ich möchte Christus erkennen, die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Also er will Christus gewinnen, und Christus zu gewinnen bedeutet für ihn, die Kraft der Auferstehung Jesu zu erleben und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erleben, sogar indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Und dann sagt er, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Herausauferstehung aus den Toten. Das ist sein Sehnen, das treibt ihn an. Und das ist ein extrem interessanter Vers, weil er in einem Satz den Aspekt von Auferstehung, von Kraft in sich hat und gleichzeitig den Aspekt des Leiden und des Todes. Und das werden wir im Laufe der Predigt sehen, wie sehr uns diese beiden Aspekte prägen in unserem Glaubensleben. Und in diesen Aspekten wollen wir Festigkeit im Glauben erlangen. Wir lesen heute die Verse 12 vom Kapitel 3 weg bis Kapitel 4, Vers 1. Paulus sagt hier nicht, dass ich es schon erlangt habe, diese Herausauferstehung aus den Toten. Nein, ich habe es noch nicht erlangt oder schon vollendet sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. So viele nun vollkommen sind, lasst uns diese Gesinnung haben. Und wenn ihr irgendetwas anders gesinnt seid, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Doch wozu wir gelangt sind, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und so gesinnt sein. Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland, als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit. Nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und mein Siegeskranz, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Ich möchte nur kurz beten. Wir danken für diesen Text, den du deinem Knecht, den Apostel Paulus, geoffenbart hast. Du hast ihn inspiriert, uns diesen Text aufzuschreiben, wie er es bis heute zu uns gelangt, über 2000 Jahre. Danke, dass wir ihn jetzt betrachten dürfen. Du mögest mir im Reden Weisheit geben und du mögest den Geschwistern ein offenes Herz geben, offene Ohren, ein offenes Herz zum Hören, was das wohl für uns zu bedeuten hat. Amen. Also Paulus betont, ich habe es noch nicht erlangt. Ich bin noch nicht vollendet. Ich habe es noch nicht ergriffen. Meine Erwartung, sagt er, ist, dass dieser Leib der Niedrigkeit, und wir haben ja dieses Bild immer von Rembrandt, wo Paulus im Gefängnis sitzt, ein Mann, der gealtert ist, der schwach ist, der Schwierigkeiten über sich ergehen hat lassen müssen. Und er erwartet, dass dieser Leib der Niedrigkeit umgestaltet wird zu einem Leib der Herrlichkeit, wie auch Jesus Christus von dem Toten auferstanden ist und einen Herrlichkeitsleib bekommen hat, in einer anderen Dimension, der nicht mehr diesem Leiden und den Nöten und dem Tod unterworfen war. Das ist die Auferstehung. Auf die hofft Paulus. Er ist noch nicht vollendet. Und jetzt lesen wir aber, dass es, Paulus sagt, zu viele nun vollkommen sind. Lasst uns diese Gesinnung haben. Das ist jetzt interessant. Paulus sagt selber, er ist noch nicht vollendet und das ist derselbe Begriff, dasselbe Wort. Aber da scheint es Menschen zu geben, die vollkommen sind. Und die Ausleger sagen an dieser Stelle, dass es wohl ironisch gemeint ist. Dass es wohl so gemeint ist, dass Paulus sagen möchte, alle ihr, die ihr euch vollkommen dünkt, lasst uns doch so gesinnt sein, wie er es vorher gesagt hat. Und das ist der erste Aspekt, mit dem wir uns beschäftigen werden, nämlich die Thematik eines geistlichen Perfektionismus. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass es Christen gibt oder dass auch wir da und dort in der Gefahr stehen, zu glauben, dass Dinge, die Gott für die Vollendung vorbereitet hat, bereits jetzt eingetreten sind. Zum Beispiel die Auferstehung, die Verwandlung des Leibes, sagt Paulus, Zukunft. Das nennen wir geistlicher Perfektionismus und es scheint, dass so etwas in der Gemeinde in Philippi eingedrungen ist. Etwas anderes, was wir lesen, ist erneut, dass Paulus darauf pocht, dass sie ihn zum Vorbild nehmen. Denn, sagt er, es gibt viele, die so wandeln und so weiter, die Feinde des Kreuzes Christi sind. Und darum sagt er, nehmt mich zum Vorbild und nicht diese Leute. Und die Beschreibung dieser Leute ist dramatisch, deren Ende Verderben. Das heißt, sie werden einmal vor dem Richterstuhl Christi stehen und nichts vorzuweisen haben, weil sie nicht an Christus geglaubt haben. Deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch, deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Und der Gott, also dass der Bauch der Gott ist, damit meint man die irdischen Genüsse, die irdischen Gelüste, dass sie so leben, dass sozusagen das Ziel ihres Lebens ist, dass sie sich irdisch befriedigen können. Und er sagt, letztlich gelangen sie dadurch zur Schande und sie sind auf das Irdische gesinnt und es ist eine ideale Beschreibung des Menschen unserer heutigen Zeit. Die ideale Beschreibung. Das kannst du tagtäglich sehen. Fernsehen, Radio, Werbung, Internet, überall. Das ist eine Beschreibung. Und hier sagt Paulus, nehmt euch die richtigen Vorbilder, denn es gibt gute und schlechte Vorbilder. Das ist der zweite große Gedanke in diesem Text. Und der dritte große Gedanke ist dann, wie er den ganzen Gedankengang abschließt, mit einer Schlussfolgerung, nämlich die Frage, in welcher Weise können wir im Glauben feststehen? Das ist der dritte Gedanke, der in diesem Text drinnen steckt und mit dem wir uns beschäftigen wollen. Übrigens, ich habe auch wieder für heute ein Handout vorbereitet, das dann nach der Predigt bereit liegt, wo die wichtigsten Gedanken aufgezeichnet sind. Jetzt gehen wir zu diesem ersten Punkt, zu diesem geistlichen Perfektionismus und hier sehen wir eine mögliche Verführung einer Gemeinde, die gut unterwegs ist. Philippi, haben wir gesagt, das ist eine Gemeinde, die positiv ist, ein positives Beispiel einer Gemeinde. Und sie haben sich hingegeben für das Werk des Evangeliums, sie haben Anteil genommen an den Dienst des Paulus, sie waren mit Paulus unterwegs. Und dort, wo es gut geht, kann man von der anderen Seite vom Pferd runterfallen, nämlich, dass man glaubt, alles im Griff zu haben und vielleicht sogar zu glauben, dass man besser ist als andere, die das noch nicht durchschaut haben, die noch nicht so heilig sind wie ich. Und das nennt man eben geistlichen Perfektionismus. Und dieser geistliche Perfektionismus, den hat es immer gegeben durch die ganze Kirchengeschichte. Und auch wir in der heutigen Zeit kennen Ausprägungen von geistlichem Perfektionismus. Zum Beispiel gibt es Christen, ich habe selber mit einem in unserer Gemeinde, wo wir früher waren, stundenlang darüber diskutiert. Ich wollte ihn überzeugen, dass das nicht stimmt. Er hat gesagt, ich als Christ kann ich dahin gelangen, nicht mehr sündigen zu müssen. Perfekt, ohne Sünde. Und das gibt sogar eine eigene Bewegung, die sogenannte Norweger Bewegung, die das sagt. Und das ist ein Problem. Weil du siehst ja, wenn du ehrlich bist zu dir, dass du immer, immer wieder sündigst. Also da entsteht dann eine Diskrepanz, die dann sehr ungesunde Auswirkungen hat. Oder man glaubt, dass man in der Vollmacht die Dämonen binden kann und dann sind wir befreit von bösen Gedanken, von unseren Begierden und so weiter. Oder man wartet auf eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes. Wobei ich sagen möchte, es gibt nur eine Ausgießung des Heiligen Geistes und die war zu Pfingsten. Es gibt keine zweite, auch keine dritte, auch keine vierte, auch keine fünfte. Sondern wenn ein Mensch sich bekehrt, darf er Anteil nehmen an dem Pfingstereignis, in dem Gott ihm seinen Heiligen Geist schenkt. Aber das ist was anderes, als dass ich passiv darauf warte, dass Gott mich mit seinem Geist übergießt. Und die Heilige Schrift lehrt uns, dass wir voll des Geistes werden sollen. Und da liegt sehr viel auch an uns. Also das sind Ausprägungen von Perfektionismus oder auch wenn man glaubt, dass jede Krankheit geheilt werden kann. Also wenn man nicht mehr den Leib der Niedrigkeit haben, sondern bereits quasi den Leib der Herrlichkeit ohne Krankheit. Und dann gibt es aber auch einen Perfektionismus, der in unseren Kreisen sehr beliebt ist, sage ich jetzt mal so blöd, dass man glaubt, das Leben voll im Griff haben zu können. Wir sind die Christen. Wir haben super Ehen. In unseren Ehen gibt es keine Probleme. Und wenn es Probleme gibt, stimmt irgendwas nicht. Und nicht selten verheimlicht man dann diese Probleme, bis es zum Knall kommt. Und das kommt von einem falschen Denken, so nach dem Motto, als Christ darf ich keine Probleme haben. Als Christ darf ich keine Ehekrise haben. Das steht nirgends in der Bibel. Aber die Bibel fordert uns dazu auf, dass wir in einer geistlichen Art und Weise mit diesen Problemen umgehen. Und ich möchte euch ermutigen, wenn es diese Nöte unter uns gibt, kommt, lasst uns drüber reden. Und ihr werdet sehen, schon allein das Reden darüber und zu hören, dass auch andere ähnliche Probleme haben, beseitigt schon viel von dieser Last oder Kindererziehung. Wenn ein Gläubiger seine Kinder richtig erzieht, müssen sie gläubig werden. Habt ihr schon mal gehört? Habt ihr das schon mal gehört? Ich habe das schon gehört. Ergo bin ich nicht wirklich gläubig. Oder habe ich meine Kinder nicht richtig erzogen, so muss ich sagen. Weil unsere jüngste Tochter geht bis jetzt nicht mit dem Herrn. Aber so einfach ist es nicht. So ist es nicht. So einfach ist es nicht. Und das ist ein falsches Denken, das sich da teilweise bei uns festsetzt, dass wir glauben, wir haben die Dinge im Griff. Dann gibt es ja noch das Wohlstandsevangelium, dass man glaubt, als Christ muss man wohlhabend sein und Gott segnet uns und was es da alles gibt. Und in gewisser Weise, und das ist ja genau die Spannung, warum es überhaupt so etwas wie einen geistlichen Perfektionismus gibt, in gewisser Weise sagt ja die Heilige Schrift, dass die Kraft der Auferstehung in uns wirkt. Und jetzt spüren wir das Wirken Gottes in uns einerseits und auf der anderen Seite aber Schwachheit, Unvollkommenheit. Wie gehen wir damit um? Wie können wir als Christen in einer unvollkommenen Welt leben? Und Paulus hat ja gesagt, und das blende ich jetzt nur noch mal ein, dass sowohl die Kraft der Auferstehung da ist in diesem Leben, als auch Leiden und Tod, und dass er eben auf diese Gleichumgestaltung seines Leibes noch wartet. Und auch Paulus wurde kritisiert dafür von Leuten, die gesagt haben, du als Apostel, das kann doch nicht sein, dass du so ein Leben führst, mit all diesen Problemen, die du hast, mit Schiffbruch, mit Krankheit, mit Gefängnis, das kann doch nicht sein. Und das wurde ihm vorgeworfen von sogenannten Superaposteln, die gemeint haben, es müsste doch eigentlich anders gehen. Und jetzt kommt die Antwort des Paulus. Wie geht er mit dieser Spannung um? Paulus sagt, ich habe ein Ziel und das Ziel ist die Vollkommenheit, das Ziel ist die Vollendung. Und diesem Ziel, sagt er, jage ich nach, ob ich es auch irgendwie ergreifen möge. Und dann sagt er nochmal, eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist, strecke mich aus nach dem, was vorne ist und jage auf das Ziel zu. Leute, das ist nicht ein Spaziergang. Das ist nicht ein vor sich hin bummeln, wenn man halt gerade Zeit findet. Jagen. Und er spricht von einem Kampfpreis. Und das ist der Preis des Sportlers. Und in Griechenland, in dieser griechischen Kultur, in der Paulus schreibt, war ja Sport etwas ganz Wichtiges. Die Olympiade kommt ja von dort, vom Olymp. Und die jährlichen Sportfeste, die dort, oder vierjährigen Sportfeste, die dort gefeiert wurden. Und das war ein großes Ideal, körperliche Ertüchtigung. Und diese Sportler haben ein Ziel, zu gewinnen, den Preis für sich zu gewinnen. Und dieses Bild des Sportlers, dieses Bild dessen, der gewinnen will, das haben wir auch an anderen Stellen in der Heiligen Schrift, zum Beispiel im 1. Korintherbrief, da sagt Paulus, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis empfängt, lauft so, dass er ihn erlangt. Du könntest ja jetzt sagen, warum soll gerade ich den Preis erlangen? Ich tue mir die Anstrengung gar nicht an. Das könnte sich übrigens jeder Sportler sagen, der zur Olympiade geht, warum soll ich mir den Stress antun? Die Wahrscheinlichkeit, dass ich gewinne, das ist gering. Und Paulus sagt, nein, lauft so, dass ihr den Preis gewinnt. Und der Gedanke ist ja völlig klar, den er sagen will. Er sagt, mir ist auch klar, dass nicht alle den Preis gewinnen können, aber lauft in dieser Art und Weise, lauft so, dass ihr ihn gewinnen könnt. Und das ist die Antwort des Paulus. Er sagt, obwohl ich nicht vollkommen bin, strebe ich diesem Ziel nach. Und zwar jage ich diesem Ziel nach wie ein Sportler. Und zwar ein Spitzensportler. Und jetzt kann es durchaus sein, dass der eine oder andere sagt, hahaha, das ist jetzt aber ein Widerspruch. Einleitend hast du uns erklärt, dass wir Christen oft ein falsches Leistungsdenken haben und jetzt sagst du, wir sollen sein wie Spitzensportler. Das gilt nicht. Das ist ein Widerspruch. Und das gebe ich zu. Das ist ein Widerspruch. Aber wir haben etwas überlesen, ich habe etwas überlesen. Paulus gibt eine Begründung ab, warum er nachjagen kann. Er gibt eine Begründung ab, warum er wie ein Leistungssportler Christus nachjagen kann. Er sagt, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Das ist auch ein Wortspiel. Er sagt, ich jage ihm nach, ob ich es auch ergreifen möge. Ich bin von Christus ergriffen. Das ist ein Wortspiel, wo er sagen möchte, ich kann mich danach ausstrecken, weil Christus in meinem Leben ist. Und jetzt kommt Pfingsten ins Spiel. Jetzt kommt die Bedeutung des Heiligen Geistes in unserem Leben zum Tragen. Und ich lese einen Text aus dem Alten Testament, wo verheißen wird, dass Gott seinen Geist ausgießen wird. Und wir lesen dort, Gott sagt, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben, und jetzt kommt's. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Seht ihr? Das ist das, was Paulus sagen will. Ich bin von Christus ergriffen. Christus ist in meinem Leben. Der Heilige Geist ist in meinem Leben. Deswegen jage ich nach. Das ist meine Einstellung. Das ist meine Gesinnung. Und er hat in dem Text mehrmals gesagt, wenn ihr anders gesinnt seid, lasst uns doch so gesinnt sein. Also er will auch unsere Einstellung anspornen. Er will unsere Einstellung anspornen und sagt, lasst uns doch so gesinnt sein. Und einmal mehr sehen wir, wie so oft in der Heiligen Schrift, dass Gottes Wirken und unsere Bereitschaft, ihm nachzufolgen, zusammenwirken. Wenn Christus nicht in meinem Leben wäre und ich würde das von mir behaupten, ich jage Christus nach, ich bin zum Scheitern verurteilt, das funktioniert nicht. Also ich bin angewiesen darauf, dass Gott in mir wirkt. Aber Gottes Wirken ist nicht, dass er uns überwältigt. Der Heilige Geist überwältigt uns nicht in dem Sinn, dass wir gar nicht anders können, sondern der Heilige Geist wartet darauf, dass wir seinem Wirken und seinem Rufen antworten, dass wir losgehen. Und wenn diese Einstellung, diese Bereitschaft unsererseits vorhanden ist, und wenn das Wirken Gottes in unserem Leben da ist und Gott hat sich verpflichtet dazu, dass es da ist, dann kommt es dazu, dass wir sozusagen Spitzensportler werden können. Ich habe jetzt ein Beispiel genommen, das ist Markus Rehm, das ist der ihr seht, er hat hier er ist Bein amputiert und Unterschenkel amputiert und er hat hier eine Gehhilfe, eine Springhilfe, Laufhilfe, Springhilfe und er springt also wie ein Wahnsinniger sozusagen. Und ich habe bewusst dieses Bild genommen, weil das passt gut zu uns. Ich fühle mich auch so. Ich will zwar ein Spitzensportler sein, aber ich bin irgendwie Bein amputiert. Mir fehlt was. Mir fehlt Kraft. Diese Kraft, die brauche ich von Gott. Und jetzt überlegen wir uns, welchem Ziel jage ich nach? Dieser Markus Rehm hat das Ziel, den Weltrekord im Weitspringen zu übertreffen. Der sagt nicht, naja, ich bin zwar beinamputiert, wenn ich 5 Meter schaffe, okay, ist ja gut, oder? Nein, er sagt, 8,95 ist der aktuelle Weltrekord. Ich will 8,95 erreichen. Ich trainiere. Ich setze mich ein. Und weil er diese Einstellung hat, kommt er knapp ans Ziel. 8,62 hat er geschafft. Knapp ans Ziel. Wenn jetzt der aber hergeht, da jetzt haben wir wieder den Charlie Brown und den Snoopy von letzten Mal. Übrigens hat mich letztes Mal niemand darauf aufmerksam gemacht, dass ich gesagt habe, der Snoopy würde die großen Fragen des Lebens erörtern. Der Snoopy ist ja der Hund. Der Charlie Brown ist die menschliche Person sozusagen. Also wenn wir jetzt sagen, naja, ich meine, wir wollen es jetzt einmal nicht übertreiben. Ich meine, wer bin ich denn, dass ich einen Paulus nachjage? Wer bin ich denn, dass ich so werden möchte wie ein Paulus und einen Weltrekord sozusagen erzielen möchte? Übertreiben wir es einmal nicht. Dann geschieht nämlich genau das, dass dein Ergebnis noch geringer wird. Je geringer wir unser Ziel setzen, umso geringer wird das Ergebnis. Das ist ganz einfach. Ganz einfach. Und das ist das, was Paulus uns mit dem Bild des Sportlers sagen möchte. Und jetzt bitte ich uns, und ich schließe mich hier ganz bewusst ein, wie sieht es in unserem Leben aus? Welche Einstellung haben wir? Sind wir ein Markus Rehm oder sind wir ein Charlie Brown, obwohl ich gar nicht weiß, wie ehrgeizig der Charlie Brown war, aber ich glaube, ihr versteht, was ich sagen möchte. Zum Beispiel in unserem Heiligungsleben. Heiligungsleben ist, dass wir Sünde in unserem Leben nicht tolerieren. Wie gehen wir damit um, wenn wir merken, dass Sünde in unserem Leben ist? Lassen wir das einfach so dahin laufen? Tolerieren wir Sünde? Die Bibel sagt, wenn wir das tun, betrüben wir den Heiligen Geist. Seht ihr das? Der Heilige Geist ist da, aber wir können ihn betrüben. Oder setzen wir alles daran, Sünde aus unserem Leben zu verbannen. Und das geschieht, Geschwister, nicht nur im Einzelkampf. Es ist wirklich wichtig. Gott hat uns zusammengestellt als eine Familie, wo wir uns gegenseitig helfen. Und uns unterstützen, dass wir ein siegreiches Leben führen können. Das ist das Thema Heiligungsleben, Kampf gegen die Sünde. Oder wie schaut es mit unserem Bibellesen aus? Sage ich, ja, also ich lese schon die Bibel, du, wenn es Gott passt, ist nichts im Fernsehen, ja, lese dann schon mal. Das kann ich nur sagen, liebe Leute, mit so einer Einstellung, da wird das Ergebnis müde werden. Die Einstellung sollte sein, Bibel lesen hat eine ganz hohe Priorität in meinem Leben und ich ordne andere Dinge dem unter. Das ist deswegen sehr wichtig, weil in der Bibel Gott selber zu uns spricht und weil wir dann darüber nachdenken können, darüber nachsinnen können und der Heilige Geist in uns wirkt, uns Verständnis gibt und der Heilige Geist wirkt durch das Wort. Dasselbe mit dem Gebet. Welchen Stellenwert hat das Gebet? Also ich sage jetzt ein blödes Beispiel, mir hat einmal jemand, ein Christ, gesagt, wenn er am Klo sitzt, betet er. Sage ich, ja gut, besser dann als nie. Ja? Aber ich meine, das ist ungefähr da. Wir wollen es einmal nicht übertreiben, oder? Welchen Stellenwert haben die Gebetstreffen der Gemeinde? Also ich kann euch nur sagen, Geschwister, das ist armselig. Und ich freue mich jedes Mal, wenn wir gemeinsam beten. Ich freue mich über jeden, der kommt, aber ich bin tief betrübt über alle, die nicht kommen. Und dann Dienst in der Gemeinde, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um? Sind wir mit halben Sachen zufrieden? Oh, wird schon irgendwie gehen. Geschwister, Paulus möchte uns ermutigen, dass wir in diesem Sinn Spitzensportler werden. Dass wir dem Ziel nachjagen, weil Christus in uns lebt. Das ist die Begründung. Es ist die Liebe Christi, die uns antreibt. Es ist seine Kraft, die uns immer wieder neu ermutigt. Und ich möchte euch ermutigen, Geschwister, dran zu bleiben. Bleibt dran, dort, wo ihr steht. Bleibt dran, dort, wo ihr kämpft. Wir haben die Verheißung des Sieges. Das war jetzt der erste Punkt. Aber ich kann euch beruhigen, der zweite und dritte Punkt habe ich sehr kurz. Denn das, was ich über das Ziel gesagt habe, ich habe es schon kurz vorausgeschickt, kann ich auch über das Vorbild sagen. Wer ist mein Vorbild? Nehme ich mir Paulus zum Vorbild, dann werde ich entsprechende Ergebnisse haben. Nehme ich mir vielleicht sogar Ungläubige zum Vorbild, die das Leben genießen, dann werde ich entsprechend bescheidenere Ergebnisse oder gar kein Ergebnis haben. Und darum fordert Paulus uns auf, dass wir uns die richtigen Vorbilder nehmen. Es ist so wichtig. Ich bin immer wieder angespornt, wenn ich von Gläubigen Berichte höre, wie sie mit dem Herrn leben und was sie mit dem Herrn erleben. Missionare oder Gemeindeleiter, Älteste, also nicht nur Vollzeitler, wirklich, absolut nicht. Also wer sind meine Vorbilder? Und wir kommen zum letzten Punkt. Christus, meine Festigkeit, beziehungsweise das Ergebnis, was Paulus will, ist, dass wir in unserem Glaubensleben feststehen. Er sagt, der Herr, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und mein Siegeskranz, steht in dieser Weise fest im Herrn. Nicht mit einem geistlichen Perfektionismus, nicht mit Lauheit und Schwachheit und Faulheit, sondern in dieser Weise lasst uns feststehen im Herrn. Mit einer Freude, die in Jesus Christus gegründet ist, dem Ziel der Vollendung nachjagend, wie wir gesagt haben, in der Kraft des Heiligen Geistes, mit guten Vorbildern vor Augen und in der Erwartung der Vollendung durch Jesus Christus, denn unser Heiland kommt vom Himmel her. Der ist nicht irdisch, der ist himmlisch und das dürfen wir erwarten. Amen. Ich möchte noch beten. Danke für deinen Knecht Paulus, den du uns als Vorbild hinstellst, der selber sagt, nehmt mich zum Vorbild. Das ist eine gewaltige Aussage. Aber du hast ihn so geformt, dass er wahrlich ein Vorbild geworden ist für die Gläubigen. Auch seine Mitarbeiter, die mit ihm gedient haben. Ja, und ich bete darum, dass du uns Gnade gibst, dass wir uns diese Männer zu Vorbildern nehmen und dass wir wie sie diesem Ziel nachjagen. Ich danke für die Verheißung der Festigkeit im Glauben, die wir haben dürfen. Ja, du möchtest unseren Glauben festgründen, dass wir feststehen in dir. Ich bete für jeden von uns, dass wir uns anspornen lassen von dir, weil du in uns lebst. Amen.